Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist das Bild des Tages. Die rechtsnationale Politikerin Marine Le Pen verlässt das Gericht in Paris, während die Strafe gegen sie noch verlesen wird. Aber da weiß sie schon, dass sie vorerst bei keiner Wahl mehr antreten darf. Die Fraktionschefin des rechtsradikalen Rassemblement National wird höchstwahrscheinlich auch von der Präsidentschaftswahl in 2 Jahren ausgeschlossen. Das Gericht sprach Le Pen heute schuldig, EU-Gelder veruntreut zu haben und verbot ihr deshalb, in den kommenden 5 Jahren für politische Ämter zu kandidieren. Außerdem muss sie für 2 Jahre in Hausarrest mit einer elektronischen Fußfessel.
Nach dem Urteil von Marine Le Pen. Kein Kommentar. Dabei hat es für sie weitreichende Konsequenzen. Kurz zuvor hatte das Gericht in Paris entschieden, die dreimalige Präsidentschaftskandidatin des extrem rechten Rassemblement National darf sich 5 Jahre lang nicht für ein öffentliches Amt zur Wahl stellen. Und das ab sofort. Für ihre Anwälte ist das ein Schlag gegen die Demokratie. Marine Le Pen kann, obwohl wir Berufung einlegen werden, keine Institution, kein Gericht anrufen, um diese sofortige Wirkung der Unwählbarkeit aufzuheben. Es ist eher unwahrscheinlich, dass in einem Berufungsprozess oder vor dem Verfassungsrat Entscheidungen vor 2027 fallen werden. Das wird wohl ihre Pläne für eine erneute Kandidatur bei der nächsten Präsidentschaftswahl zunichte machen. Jordan Bardella, der Parteivorsitzende des Rassemblement National, ruft in den sozialen Netzwerken als Protest gegen das Urteil zu Demonstrationen auf. Für das Gericht gilt es als erwiesen, dass Marine Le Pen als damalige Abgeordnete im Europäischen Parlament im Zentrum eines Systems stand, mit dem über Jahre Gelder umgeleitet wurden. Fürs Europaparlament angestellte Assistenten ihrer Partei haben demnach fast gar nicht in Straßburg oder Brüssel gearbeitet, sondern stattdessen für den Rassemblement National in Frankreich. Der Schaden insgesamt mehr als 4 Millionen Euro. Für das Gericht gab es keinen Zweifel an der Organisation des Systems, das das einzige Ziel hatte, Gelder des Europäischen Parlaments zu veruntreuen. Le Pen zählt derzeit zu den beliebtesten Politikerpersönlichkeiten Frankreichs. Noch heute Abend will sie sich im Fernsehen äußern.
Michael Strempel hat heute in Paris die Urteilsverkündung verfolgt. Wie sind denn die Reaktionen darauf?
In der politischen Partei Marine Le Pens, dem Rassemblement National, ist die Empörung groß. Man hält das Urteil für politisch motiviert. Und man ruft jetzt im ganzen Land zu Protesten auf, weil, so der Rassemblement National, die französische Demokratie jetzt gerettet werden müsse. Aber auch in den anderen politischen Lagern herrscht keine Jubelstimmung. Zu groß ist die Sorge, dass Marine Le Pen jetzt eine Märtyrerin werden könnte und sich die politische Spaltung im Land noch weiter vertieft.
Um es noch mal einzuordnen, was ist das Besondere an diesem Urteil?
Es hat es durchaus schon gegeben, dass Politikern in Strafrechtverfahren das passive Wahlrecht entzogen wurde, aber noch nie bei einem aussichtsreichen Kandidaten oder einer aussichtsreichen Kandidatin für die kommenden Präsidentschaftswahlen. Und Marine Le Pen hat bei den letzten Präsidentschaftswahlen über 40% der Stimmen auf sich vereinigt und sie ist immer noch eine der beliebtesten Politikerinnen des Landes, die auch bei den nächsten Wahlen gute Perspektiven gehabt hätte. Deshalb ist dieses Urteil so bedeutsam und deshalb befürchten hier viele, dass sich die politische Stimmung in den nächsten Tagen weiter aufheizen könnte.
Vielen Dank, Michael Strempel in Paris. Schon vor dem Erdbeben vom Freitag war die Lage in Myanmar schwierig. In dem abgeschotteten Land tobt ein Bürgerkrieg. Die humanitäre Lage ist kritisch. Dennoch lehnte die Militärregierung internationale Hilfe bei Naturkatastrophen bislang stets ab. Diesmal ist das anders. So schwer hat es das Land getroffen. Von mehr als 2000 Toten spricht die Militärjunta mittlerweile. Die Weltgesundheitsorganisation hat die höchste Notfallstufe ausgerufen.
Es ist ein kleines Wunder. Nach etwa 60 Stunden unter den Trümmern eines Hotels wird diese Frau gerettet. Noch gelingt es Helfern vereinzelt, Menschen unter tonnenschwerem Schutt lebendig zu befreien. Doch es ist ein Rennen gegen die Zeit. Die vielen Toten, sie werden auch hierher gebracht, in ein Krematorium der Millionenstadt Mandalay. Am ersten Tag des Bebens haben wir Verletzte ins Krankenhaus gefahren. Am zweiten Tag haben wir nur noch Tote transportiert. Bis jetzt 70 bis 80 Leichen. Es fehlt an Trinkwasser, medizinischer Versorgung. Die Seuchengefahr hoch. Internationale Helfer werden nur langsam ins Land gelassen. Der Weg in die Katastrophengebiete mühsam.
Wir wissen jetzt, dass mehr als 120.000 Häuser völlig zerstört worden sind. Wir wissen, dass 35 Millionen Menschen hier in Myanmar vom Erdbeben berührt werden.
Die Verzweiflung der Menschen ist groß. In Mandalay, nahe am Epizentrum, sind allein 60 Moscheen eingestürzt. Hunderte Trauernde beten deshalb auf der Straße. Es fühlt sich an wie das Ende der Welt. Und für mich war der Freitag tatsächlich auch das Ende der Welt. Die Erdbebenkatastrophe, sie trifft eines der ärmsten Länder der Welt. Myanmar, ein Land im Bürgerkrieg, regiert von einem Militärregime. Rebellen haben nun einseitig eine Waffenruhe angekündigt. Eine Pause der Kampfhandlungen, sie wäre wichtig für die Helfer.
Für westliche Journalisten ist der Zugang nach Myanmar weiterhin nahezu unmöglich. Unser Korrespondent Florian Barth befindet sich daher im thailändischen Grenzort Mesot, etwa 650 Kilometer entfernt vom Epizentrum bei Mandalay. Florian Barth, was ist aus den Erdbebengebieten zu hören?
Ja, die Grenze zu Myanmar liegt nur 5 Kilometer diese Straße runter, aber die Militärregierung hat nun auch offiziell ausländischen Journalisten die Einreise verboten. Ansonsten ist hier in der Region von den Auswirkungen des Bebens kaum was zu spüren. Aber hier in der Stadt leben viele Menschen aus Myanmar im Exil und die versuchen jeden Tag ihre Verwandten und Freunde in den Erdbebengebieten zu erreichen. Das ist schwierig, weil dort häufig der Strom ausfällt und das Mobilfunknetz brüchig ist. Aber wenn sie durchkommen und jemanden erreichen, dann bekommen sie Nachrichten von katastrophalen Zuständen. Dort soll ein Leichengeruch in den Straßen liegen. Es gibt zu wenig Wasser, es gibt zu wenig Essen. Und viele berichten auch, dass Hilfsorganisationen nur sehr langsam ankommen oder auch einige Gebiete gar nicht erreichen.
Also Sie haben es ja schon kurz angesprochen. Warum kommen denn die Hilfslieferungen bislang so spärlich an?
Einige Hilfsorganisationen haben ebenfalls Schwierigkeiten bei der Genehmigung der Visa. Und nach wie vor ist die Infrastruktur kaputt. Straßen sind zerstört, Brücken sind eingestürzt, die Entfernungen sind sehr groß. Und eine weitere Sorge treibt die Menschen jetzt an. Und zwar haben sie das Gefühl, die Militärregierung könnte die Hilfslieferungen womöglich nur in Gebiete schicken, die sie selbst kontrolliert in diesem Bürgerkrieg und nicht an Gebiete, die von den Rebellen kontrolliert werden.
Florian Barth, vielen Dank. Sie können für die Menschen in den Erdbebengebieten spenden an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Erdbeben Südostasien. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Das Gespräch suchen, vielleicht bei einem Café, serviert von einem Roboter. Kontaktpflege ist im Handelskonflikt mit den USA für die Industrie wichtiger denn je. Die Hannover Messe bietet dazu bis Freitag Gelegenheit. Rund 4000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern präsentieren dort ihre Angebote und Neuheiten. Bundeskanzler Scholz mahnte bei einem Rundgang, niemand profitiere vom Protektionismus. Auch die USA und China seien zu klein, um nur für den eigenen Markt zu entwickeln. Noch in dieser Woche will US-Präsident Trump weitere Sonderzölle in Kraft treten lassen, unter anderem 25% auf alle Autoimporte. Der eskalierende Handelsstreit wirkt sich zunehmend an den Finanzmärkten aus. Fragen wir nach bei Markus Gürne in Frankfurt am Main. Wie reagieren denn die Börsen auf die geplanten Zölle?
Ja, nicht nur in Frankfurt, auch in den USA und in Asien sind die Finanzmärkte unter Druck. Bei Investoren und bei Anlegern nehmen die Sorgen zu. Und die sind nach Ansicht von Ökonomen und Analysten auch begründet. Mal wieder sind es Aussagen des US-Präsidenten, nach denen Zölle gegen alle Länder verhängt werden sollen. Überall dort sollen Zölle angehoben werden, wo die USA derzeit noch einen geringeren Zoll verlangen als ihre Handelspartner. Und solch wechselseitige Zölle könnten weitreichende Folgen für den weltweiten Handel haben. Es gibt bereits erste Stimmen, die vor dem Ende des liberalen Welthandels, wie er seit Ende des Zweiten Weltkrieges Bestand hatte, warnen. Am Mittwoch will Donald Trump ein groß angelegtes weiteres Zollpaket verkünden. Und die Folge wäre wohl eine weitere Eskalation im Handelskonflikt und auch höhere Inflationsraten. Als Ergebnis der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten stieg der Preis der Krisenwährung schlechthin, Gold, zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch.
Markus Gürne, danke nach Frankfurt. Unterricht organisieren, Vertrauensperson sein, Schülerinnen und Schüler individuell fördern. Die Arbeit als Lehrkraft ist häufig eine große Herausforderung. Für einige ist sie weit mehr als nur ein Job. Für besonderes Engagement sind in Berlin 10 der besten Lehrerinnen und Lehrer Deutschlands ausgezeichnet worden. Einer von ihnen ist Werner Fick aus Stuttgart.
Hier ist Werner Fick voll in seinem Element. Die Robotik AG am Königin-Katharina-Stift-Gymnasium in Stuttgart. Physik zum Anfassen. Das ist seine Idee. Mit der AG hat er schon überall auf der Welt Wettbewerbe gewonnen.
Gut, also, passt.
Kein Mann der großen Worte, doch was er macht, kommt an.
Da muss man am Abend einfach nur in die Augen von den Schülern gucken. Und dann weiß man, warum sich das lohnt. Wann habe ich schon im normalen Mathe-Physik-Unterricht, dass ein Schüler fragt, darf ich heute Nachmittag nochmal hier da bleiben, um Mathe zu machen? Oder kann ich am Wochenende hier kommen?
Über den vielleicht etwas ungewöhnlichen Namen des Lehrers lacht hier längst keiner mehr. Herr Fick ist Vertrauter, Respektperson und heimlicher Star der Schule.
Ja, wenn wir dann einfach so irgendwelche Experimente machen, dann irgend so eine Gurke abfackelt oder so, das ist ganz cool.
Er schafft es halt, eine gute Mischung aus selbst erarbeiten und erklären zu finden.
Wenn man was fragt, dann will er es auch wirklich einem erklären, bis man es dann verstanden hat.
Der Lohn? Die Anerkennung seiner Schüler, die ihn für diesen Preis vorgeschlagen haben.
Zum Start gab es an nur 3 Tagen in der Woche ein Fernsehprogramm. So sahen die Anfänge der ARD vor 75 Jahren aus. 6 westdeutsche Rundfunkanstalten hatten sich damals zusammengetan. Aus dem Fernsehprogramm von einst ist inzwischen ein vielfältiges Angebot auf zahlreichen Plattformen geworden. Heute Abend, gleich nach dieser Tagesschau, zeigt das Erste eine Dokumentation, in der ich Sie mitnehme auf eine Reise durch 75 Jahre ARD. Hier schon mal ein kleiner Einblick.
75 Jahre ARD, was ist da nicht alles passiert? Ob wichtige Weltpolitik oder spannender Sport, die ARD hat alles in die heimischen Wohnzimmer gebracht. Dort Stammgast Tagesschausprecherin Susanne Daubner, die durch den 60-minütigen Film führt, eine Sendung voller Schmankerl.
Ich weiß nichts und Sie wissen nichts.
Doch.
Werden Sie nicht ungeduldig?
Wir machen jetzt nicht Ping-Pong, sondern ein vernünftiges Interview.
Das war schon Quatsch vor der Wahl und das ist jetzt noch Quetscher.
Mit Frauen hatte die ARD anfangs nur wenig am Hut. Ansagerinnen gab es, aber sonst...
Irene, Sie denken bitte dran, gerade zu sitzen.
Ja, ich werde mir Mühe geben.
Auch beim Sport dauert es, bis Frauen moderieren. Mittlerweile Alltag, früher noch ungewöhnlich.
Heute das Qualifikationstraining. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren.
Der Rückblick auf die Sportschau von früher ist ein Blick in ganz andere Zeiten. Natürlich legt die ARD Wert auf Kultur. Schauspieler Lars Eidinger würden sie möglicherweise heute gar nicht kennen.
Nein, das hat mir nichts ausgemacht. Überhaupt nicht. Und jetzt verschwinden Sie mit Ihrer Scheißkamera.
Das war hier im Studio. Ich bin darüber zur Schauspielerei gekommen.
Der Rückblick auf 75 Jahre ARD, das sind auch jede Menge Sendungen, jede Menge Klassiker, ob Unterhaltung, Spielfilm, Sport oder Politik. Zu gucken gab's und gibt es genug im Jubiläumsjahr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 1. April.
Das Hoch, das von der Nordsee Richtung Skandinavien zieht, bringt im Norden und Westen bereits morgen sonniges Wetter. In der Nacht regnet es von den Alpen bis zur Lausitz hier und da. Oberhalb von 700 Metern fällt auch Schnee. Am Tag ist es im Norden und Westen meist sonnig, sonst Sonne und Wolken. Etwa südlich der Donau dichtere Wolken und ab und an etwas Regen. In der Nacht plus 5 bis minus 2 Grad. Am Tag 6 Grad an den Alpen, 15 Grad am Niederrhein. Am Mittwoch viel Sonnenschein, im Süden und Osten nochmal Wolken, dabei ist es im Südwesten windig. Auch am Donnerstag und Freitag oft Sonne von früh bis spät bis zu 13 Stunden. Im Osten und Norden ein paar Wolken bis 22 Grad.
In den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Julia Niharika-Senn geht es um das Urteil gegen Marine Le Pen, das Frankreich polarisiert. Außerdem blicken wir auf die neue Einkaufsfunktion in der TikTok-App, was Kundinnen und Datenschützer dazu sagen. Und jetzt bleiben Sie dran. 75 Jahre ARD. Wir sehen uns gleich wieder.